begrüßen die Jugend zur Folge 153 von Captain It's Wednesday, dem Podcast über freie Software und freie Gesellschaft von GNU Linux CH. Aufgenommen am 30. September von Leo Möller und Ralf Hersel. In dieser Folge sprechen wir über die verlorene Jugend für freie Software. Hallo Leo.
Hallo.
Ja, ist auch schon wieder eine Weile her, ne, dass wir zusammen aufgenommen haben.
Ewig her, ja.
Ja.
Zeit.
Ja, die Zeit verrinnt. Wie geht's dir denn so? Bist du gut im Herbst angekommen?
Sehr gut, ja. Mhm. Geht's gut, ja.
Was macht die Kunst im wörtlichen Sinne?
Ja, also ich bin jetzt im Moment ein bisschen an dieser ganzen Videothematik noch am Rumdoktern, wie man eigene Videos präsentieren kann, hosten kann. Weil die Lösungen, die bisher so verfügbar sind, die haben mir halt nicht zugesagt. Bisher habe ich ja die Videos auf der Webseite einfach so eingebunden, das war mir nicht genug. Und PeerTube, da werde ich nicht wirklich mit warm mit dem Teil. Das bietet auch nicht die Funktionalität, die ich mir wünsche. Und da bin ich jetzt am Ausprobieren und habe eine neue Lösung entdeckt und vielleicht können wir da gleich nochmal kurz was zu sagen.
Mhm. Ja. Ja, ich laboriere hier ein bisschen rum. Ich weiß nicht, manche können sich vielleicht erinnern, dass ich mir vor anderthalb Jahren das Bein gebrochen habe. Und letzten Donnerstag war ich halt wieder im Krankenhaus und habe mir das Metall aus dem Bein raus operieren lassen. Und deshalb sitze ich jetzt hier mit einer fetten Narbe und mit einem teils noch blutenden Bein, mit leichten Schmerzen und hoffe, dass es dann so langsam mal besser wird.
Geben Aber, Sie das Ding dann mit, die Metallplatte, aus Erinnerung?
Ah, ja, schön in einem Plastikbeutel.
So typisch, das sind so Ärzte-Jokes. Also die feiern sich da richtig einen drauf ab. Ich hatte das ja auch mal, ich hatte mal einen Motorradunfall. Mhm. Und dann machen die halt, also da hat es mir irgendwie ein Stück von der Kniescheibe weggefetzt und halt einen Schleimbeutel. Es ist halt so ein knorpelähnliche Substanz da beim Knie. Und das haben die dann halt schnell unter Teilnarkose operiert, halt kriegst du nur so ein Deckchen und dann haben sie irgendwie einen Schleimbeutel rausgenommen. Hier, das haben wir gerade aus ihrem Knie rausgeholt, so spät. So, ich so, ja, danke.
Wollen Sie sich das einrahmen?
Ja, was ist das? Was soll ich denn einpacken?
Ja, ich fand das auch lustig, vor allen Dingen, wenn du das dann siehst, oder? Kriegst du so einen Beutel irgendwie mit 13 Schrauben und so einem Lochband ähnlichen Ding, sieht aus wie aus Baumarkt. Dann denkst du ja immer, ja, das ist jetzt irgendwie da super Titan oder so. Er sieht aus wie irgendein Messingschiene mit Löchern drin, also sehr profan, aber naja.
Ja, ich glaube, vielleicht haben wir ja, ich glaube, zumindest KrankenpflegerInnen haben wir, zumindest bei mir in der Spacefire-Community, einige und die haben einen ganz eigenen Humor.
Ja, das Beste war ja noch, der Chirurg meinte dann, ja, nee, sowas machen wir, wie heißt das, nicht stationär, sondern
ambulant.
Und dann bin ich dann letzten Donnerstag, war das, dann bin ich dann morgens dahin. Laut Bericht haben sie dann um 8.03 Uhr das Skalpell angesetzt und um 10 Uhr bin ich aus der Vollnarkose aufgewacht. Und mittags haben sie mich wieder nach Hause geschickt. Meinten sie, sie können jetzt auch wieder arbeiten gehen.
Ah, okay.
Ja. Ich bin dann nicht arbeiten gegangen, weil ich habe dann den ganzen Nachmittag mit Kreislauf auf dem Sofa rumgelegen. Mhm. Ja. Naja, also.
Ja, wollen wir hoffen, dass es gut verheilt, Ralf.
Ja, sieht gut aus. Wie gesagt, ab und zu blutet es halt noch ein bisschen, weil ich liege halt auch nicht so rum, wie ich sollte, sondern laufe halt rum. Aber ja.
Okay.
Schauen wir schon mal. Dich. Wird schon wieder.
Dich, ja. Podcast hören, habe ich gehört, soll gut sein.
Ja, das mache ich ja ständig. Er ist noch interessant. Ich benutze ja AntennaPod und da habe ich neulich mitbekommen, da gibt es auch eine Statistik drin.
Ah, okay.
Das ist Wahnsinn, oder? Da habe ich irgendwie 2800 Stunden Podcast.
Muss ich mal reinhören, schaue ich mir mal an. Ja.
Musst du mal gucken, oder? Das ist unglaublich, was sich da über die Jahre so, was da zusammenkommt.
Ah, der fängt bei Stunde 0 an sozusagen.
Ja, ist auch ein bisschen aufgeschlüsselt. Also wenn ihr AntennaPod verwendet, könnt ihr euch die Statistik mal angucken. Die findet man nicht sofort, muss man ein bisschen suchen. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, wo es ist. Und vermutlich gibt es in anderen Podcatchern auch irgendwelche Statistiken. Ist noch ganz lustig. Ja, bevor wir zu unserem seltsamen Thema kommen, habe ich noch eine Hausmitteilung. Ihr wisst ja, dass GNU Linux CH als Verein organisiert ist, eigentlich nur um ein Spendenkonto führen zu können. Also der Joel und ich, wir sind da die einzigen Vereinsmitglieder. Und wir hatten uns mal überlegt, dass wir die Gemeinnützigkeit des Vereins beantragen. Und die ist jetzt letzte Woche von der kantonalen Finanzdirektion Zürich abgelehnt worden. Und das war so ein 4 Seiten langes Schreiben mit viel Begründung drin, was ich euch jetzt natürlich nicht vorlesen möchte, sondern ich habe mal versucht, so den Kernsatz herauszuarbeiten, warum sie das abgelehnt haben. Und sie schreiben: Der Verein ist ein kollaboratives Schreibprojekt und bietet Wissen von der Community für die Community an. Der Verein hat sich somit primär der Wissensvermittlung und Netzwerktätigkeit verschrieben. Hierbei handelt es sich um ideelle Aktivitäten, weil damit auch Selbsthilfe, persönliche und/oder wirtschaftliche Interessen der Beteiligten verfolgt werden. Das Vorliegen einer ideellen Tätigkeit steht einer Steuerbefreiung entgegen und schließt diese aus.
Punkt. Okay, wenn man nicht steuerbefreit wird für eine ideelle Tätigkeit, wofür denn dann?
Ja. Also eben, das ist jetzt ein bisschen schwierig, weil, wie gesagt, sie haben da 4 Seiten lang geschrieben und haben halt gesagt, dass die Gemeinnützigkeit nicht das ist, was man gemeinhin im Volksmund darunter versteht. Okay. Ja.
Sondern,
ja, kannst du das kurz sagen? Nee, es ist schwierig, sagen wir es mal so.
Aber da hatte ich ja immer, ich hatte mich ja schon mal da ein bisschen beschäftigt und ich hatte ja immer so den Wunsch, das Ganze irgendwann mal in der Stiftung aufzusetzen. Ich glaube, das wäre eine ganz gute Rechtsform für das Projekt. Das braucht noch ein bisschen, weil da braucht man mindestens 50.000 Franken, sind wir noch nicht ganz. Also wer uns gerne noch irgendwie 30.000 zuschießen möchte, der sei herzlich eingeladen, dies zu tun für einen ideellen Zweck, für eine ideelle Tätigkeit, also um das auch langfristig irgendwie zu gewährleisten und dem Ganzen auch eine Zukunft und einen Rahmen zu geben, wäre das schön. Da brauchen wir noch ein bisschen für, aber ich denke, das ist schon the way to go.
Ja, also ich glaube, diese Gemeinnützigkeit, die bekommst du halt nicht, wenn du irgendwas Schönes, Ideelles machst, Wissensvermittlung, so wie wir das machen, sondern dann musst du halt wirklich, Äpfel und Kaffee und Decken an Randständige unter Brücken verteilen.
Also ja, aber zum Beispiel, also ich müsste nochmal nachfragen, Frank, ob bei Labdu, das ist ja dieser Verein, der diese Laptops, mit denen habe ich ja auch schon mal zusammen gearbeitet, habe denen ja auch das Setup gebaut für die automatische Installation und so weiter, ob die ein gemeinnütziger Verein sind, weil das ist ja so wirklich die Tätigkeit, die frischen die alten Geräte auf, machen die sauber und so weiter, installieren da Linux drauf und geben die dann jetzt bei Labdu nach Afrika weiter. Mhm. Also von daher könnte das da wirklich der Fall sein, weil das ja wirklich auch mit, das wäre jetzt so der Apfel, den du erwähnt hättest.
Genau, ja.
Kann ich mich nochmal
ganz mal nachfragen. Also wir sind es nicht.
Ja, schade, ja.
Das ist aber nicht so schlimm, weil wir sind trotzdem steuerbefreit. Weil es gibt auf Gemeinde, also das haben sie dann auch geschrieben, es gibt auf Gemeinde- und Kantonsebene gibt es eine Untergrenze von 10.000 Gewinn pro Jahr und 100.000 Vermögen.
Okay.
Und da sind wir natürlich längst nicht. Und auf Bundesebene 5.000 Franken Gewinn pro Jahr. Das sind wir auch nicht.
Ja, also, ich denke, das kann man ganz gut jetzt als Verein, das war ja auch so die Idee, dass wir das erstmal so als Grundlage haben, als Verein laufen lassen, bis wir dann irgendwann die 50.000 zusammengesammelt haben in 10 Jahren oder so, wenn wir dann noch mit weißen Bärten podcasten oder so.
Ja, ja, also eben von daher ist das jetzt nicht so schlimm für uns, weil wir halt unter diesen Freibeträgen, weit unter diesen Freibeträgen liegen. Das Einzige, was jetzt noch zusätzlich auf mich zukommt, ich muss halt für den Verein jedes Jahr eine Steuererklärung machen.
Okay.
Ja, was wir bisher nicht gemacht haben. Und ja, gut. Ja, soviel zu den Hausmitteilungen. Kommen wir zum Thema. Hat freie Software die Jugend verloren? Ich weiß gar nicht, ob Leo oder ich, ob wer da die Idee hatte,
weiß ich nicht mehr. Ja, ich hatte, mir ist das eben, vielleicht kann ich es noch kurz mal zur Einführung so auffrischen, mir ist das eben in den Sinn gekommen, und zwar habe ich da einen befreundeten Podcast gehört, also da muss ich in meiner Podcast-Statistik dann eben nochmal reinschauen, Videospielgeschichten heißt der, kann ich auch sehr empfehlen, wer sich so ein bisschen für klassische Games interessiert so und woher das Ganze kommt. Und da gab es jetzt halt eine Folge, die hat sich halt mit diesen Computerzeitschriften von damals beschäftigt. Ich weiß nicht, ob du das auch irgendwie... Ich habe halt die ganzen Computerzeitschriften, Happy Computer, ASM, also Gamer. Das sind ja
also Gamer.
Also
Gamer.
Ich war ja Amiga. So Gamer. Ja, also da gab es halt ganz viele. So, von unseren HörerInnen kennen das bestimmt einige. Amiga, Joker und wie die alle heißen. Also die ganzen Game-Zeitschriften. Die haben das mal so aufgedröselt, was es da gab und so weiter. Und da kam dann halt das Thema auf, dass, also der, ich glaube, das ist der Host von dem Podcast, sorry, muss den Namen nochmal nachlesen, Grüße, unbekannte Grüße gehen raus. Und der hat halt erwähnt, dass, ich glaube, sein Sohn oder so, halt mit diesem Magazin gar keinen Kontakt mehr hat. Also der kennt das nicht. Und wir sind ja zum Beispiel, deswegen kam uns das halt so im Sinn, weil GNU Linux TH ist ja eigentlich auch ein Magazin, zwar online, jetzt nicht so ein Print-Ding, was es halt auch immer noch gibt. Es gibt ja noch einige auch im Game-Bereich, so Print-Magazine, Mania oder so, gibt es noch. Aber das war damals die einzige mögliche Informationsquelle. Internet gab es noch nicht und da ist man einmal im Monat zum Kiosk gegangen und hat sich dann irgendwie über diese Zeitschriften oder dieses Magazin informiert. Und er hat halt gesagt, ja, sein Sohn, der ist irgendwie jetzt halt auch in so einem Gaming-Jugendlicher, sage ich mal, ist in so einem Gaming-Alter und der ist halt auch dann im Internet unterwegs und in der Regel auf Discord unterhalten die sich dann miteinander. Eigentlich alle nutzen immer nur Discord. Und die informieren sich aber gar nicht mehr über diese Magazine oder über Zeitschriften, die lesen gar nicht mehr. Und der hat jetzt gesagt, ja, ist jetzt zum ersten Mal auch wieder irgendwie in Kontakt mit Podcasts gekommen, also da sind sie schon noch offen, aber dieses ganze Print- oder Magazinformat ist für die völlig unbekannt. Und die informieren sich dann halt meistens über Videos, also hauptsächlich dann beim Gaming-Bereich über Twitch, das ist ja so eine Streaming-Plattform, ich weiß nicht, hast du schon mal gehört, Twitch?
Ja, ja, klar. Ja, ja.
So eine Streaming, also das sind ja, eigentlich ist das so, dass man sich dann irgendwie einen Abend zurieseln lässt und einen anderen beim Spielen zuguckt. Ist ja auch noch ziemlich bescheuert, finde ich, jetzt ehrlich gesagt, weil so wenig interaktiv, aber dann chattet man noch und man kann auch mit denen dann meistens, hat nix ist so ein ganz lieber Open-Source-Gamer. Da gucke ich, habe ich sogar tatsächlich auch noch mal ein paar Mal geguckt, ist noch ganz, wenn ich irgendwie Langeweile habe oder mich berieseln lassen will, dann gucke ich den beim Spielen zu und dann kann man noch chatten und der chattet dann auch mit dir und wenn er irgendwie gerade eine Pause hat beim Game und antwortet dir, hey, super gemacht. Oder bei so Adventure-Spielen kann man ihm dann helfen, schau doch mal hier unter dem Stein nach, vielleicht liegt da der Schlüssel verborgen. Und so beschäftigen die sich halt. Und ihre Informationen kriegen die Jugendlichen eben halt dann auch hauptsächlich über das Videoformat. Und das Videoformat eignet sich halt, und da waren wir halt genau an diesem Punkt, Ralf, erinnerst du dich, was wir letztes Mal gesprochen haben, das Videoformat eignet sich halt sehr schlecht für ein Magazin. Ja. Magazin im Videoformat ist fast unmöglich. Haben wir uns noch keine Gedanken gemacht, wie das aussehen könnte. Aber es geht sehr schlecht. Ich mache ja Tutorials, das geht auch sehr gut. Also Anleitungen, Leuten was erklären, zeigen, zusammen lernen. Und dann halt irgendwie solche Streams, sowas geht auch. Aber Magazin geht halt überhaupt nicht. Und deswegen kennen die dieses Format nicht. Die kennen das nicht. Und deswegen geht halt bei denen auch zum Beispiel, und das ist halt auch einer der Punkte, die wir hier auch mit euch gemeinsam auch besprechen möchten, wie wir das besser auch an die Jugend bringen können. Auch unser Magazin, wie können wir sowas auffrischen. Aber da vielleicht erstmal mit einer Analyse, du hast dir ja auch Gedanken
gemacht. Ja, also ich habe erstmal eine These formuliert. Ne? Und die These, die heißt, Jugendliche interessieren sich weniger für freie Software als ältere Semester. Der Altersdurchschnitt bei den Anwenderinnen und generell in der Community verschiebt sich immer mehr zu den älteren Personen. Also das ist einfach erstmal nur so eine These, vielleicht auch eine steile These, wie wir gleich sehen werden. Und dann habe ich halt mal ein bisschen recherchiert im Internet. Okay. Und ich werde das jetzt natürlich nicht alles vorlesen. Ihr seht das in den Shownotes, da gibt es zu dieser Analyse ziemlich viel. Und was mir aufgefallen ist bei dieser Analyse, ist, dass es keine guten Zahlen dazu gibt. Es gibt sehr viel, hätte ich gern und wäre doch schön, insbesondere von öffentlichen Institutionen oder Marktorganisationen, sowas wie Bitkom oder sowas wie Ministerien.
Aber was hast du da jetzt gesucht? Weil Linux, Bitkom, Linux-Nutzung bei Jugendlichen interessiert ja nicht.
Das fliegt halt immer wieder an dir vorbei. Also du findest halt Aussagen wie, es gibt zahlreiche Aussagen zur Verwendung von Open-Source-Software bei Jugendlichen. Ah, okay. Diese betreffen vor allem die Förderung digitaler Mündigkeit, den chancengleichen Zugang zur digitalen Welt sowie die Entwicklung von IT-Kompetenzen und Medienkompetenz. Kannst du dir schon vorstellen, wo sowas
herkommt. Hat ja ein Lehrer geschrieben, oder?
Eine Behörde hat das geschrieben. Okay. Ne? Und es gibt dazu auch den Open Source Monitor, der jedes Jahr erscheint, und im Open Source Monitor 2025 wird so eine relevante Markterhebung gemacht zur Situation von Open Source in Deutschland, und der enthält aber keine konkreten Altersstatistiken über die Community-Mitglieder. Es ist zwar eine repräsentative Befragung, die richtet sich aber an Unternehmen und Behörden.
Ah, okay.
Und bildet nicht die Altersstruktur der freiwilligen Entwicklerinnen und Entwickler oder auch der User ab. Mhm. Also, oder es gibt dann Strategiepapiere wie Digitale Schweiz 2025, die dann auch sagen, ja, es gibt spezielle Community-Programme, setzen sich explizit für die Einbindung aller Altersgruppen ein und fördern den generationsübergreifenden Wissensaustausch. Auch in Schulen und bei Ausbildungsträgern wird Open Source gezielt gefördert, um jüngere Generationen anzusprechen und für den Gedanken der offenen Zusammenarbeit zu gewinnen. Also wieder gleicher Diktus, Duktus. Ne? Also das klingt halt auch wieder sehr nach Behörde, Organisation, Branchenverband. Mhm. Und das zieht sich so durch. Also ihr könnt das in den Shownotes, könnt ihr das nachlesen. Es wird überall gesagt, dass man das ja toll findet und dass das doch wünschenswert ist und dass es doch Programme gibt, um jüngeren Akteurinnen und Akteuren das nahelegt, doch darin einzusteigen. Dass an Schulen, Universitäten und Start-ups Open Source immer signifikanter wird. Dann werden dann Projekte wie Google Summer of Code und gezielte Nachwuchsförderung werden angesprochen, die doch dazu beitragen. Aber es ist für mich, alles, was ich so gefunden habe, sind Appelle, mhm. Absichtserklärungen, aber nichts Konkretes. Und okay. Deshalb frage ich mich, Nach dieser Analyse, wo ich jetzt mal so ein bisschen schnell durchgeflogen bin, ob wir mit unserer These nicht völlig falsch liegen. Ja, weil die Datenlage ist äußerst knapp und stützt sich eben fast vollständig auf Studien von öffentlichen Einrichtungen und Branchenverbänden. Keiner hat die Jugendlichen gefragt, also ich zumindest nicht.
Ja, das ist aber auch zum Beispiel im Fediverse, gibt es ja öfter mal so Umfragen, hauptsächlich dann, wer das Fediverse nutzt. Jetzt gar nicht so genau auf Linux, geht ja um freie Software im Allgemeinen auch. Und da landen wir halt auch immer so von 30 bis Mitte 40 im Durchschnitt. Mhm. Und junge Menschen sind da halt wirklich sehr, auch im Fediverse, sehr wenig vertreten. Wir haben halt wirklich die Schwierigkeit, dass wir nicht auf den Plattformen sind, die Jugendlichen jetzt schon nutzen. Also das ist halt, ich habe ja zum Beispiel auch immer schon auch Shorts, also ich habe ja von meinen Videos auch so Shorts, ich halte das völlig sinnfrei, Shorts. Shorts bringen nichts, weil du kannst nichts vermitteln in so einer kurzen Zeit. Die geben dir nur einen kurzen Eindruck, wie das ganze Video aussieht.
Erklär mal kurz, was Shorts sind.
Und also Shorts... Plattformen. Shorts gibt es auf YouTube zum Beispiel, aber auch auf TikTok ist halt Shorts. Mhm. TikTok, das sind ein paar Sekunden, ich sag mal 10, 15 Sekunden, maximal, würde man sagen 30 Sekunden, wirklich, dann ist es ja schon nicht mehr kurz. In diesem Hochformat, also das sieht dann auch in diesem komischen Handyformat, was ich auch schon nicht mag, weil es einfach nicht schön aussieht. Und es zeigt dann einfach nur deine Nase und du erzählst halt irgendwie kurz was. Und in der Zeit kannst du, wenn ich jetzt zum Beispiel ein Video mache, meine Videos sind in der Regel ja so zwischen 10 und 15 bis 20 Minuten. Also wer meine Videos nicht kennt, schaut gerne auf spacefun.ch unter Videos. Da findet ihr meine Linux-Videos, wo ich Linux erkläre. Und dafür habe ich halt dann auch immer noch diese Shorts gemacht und die dann eben bei YouTube und aber auch auf TikTok veröffentlicht. Und das gucken dann schon, ich kriege dann schon immer irgendwie Likes oder irgendwie toll und super und tralala. Aber ich fühle das halt nicht. Das Problem ist halt, ich bin dann auf einer Plattform, ich nutze schon ein Format, was ich überhaupt nicht fühle. Shorts, ich finde das Format schon scheiße. Ich finde das ästhetisch nicht schön. Ich finde das auch nicht ansprechend. Ich finde auch diese Art der Informationsvermittlung in so kurzer Zeit ganz, ganz schwierig, weil du kannst wirklich nichts transportieren, außer Werbung zu machen für das ganze Video. Das ist das Einzige, was ich da mache. Hier, schau dir das ganze Video an. Mhm. Mehr kann ich dir ja nicht vermitteln in so einer kurzen Zeit. Aber dieses Format wird halt extrem häufig genutzt. Instagram ist ja zum Beispiel auch so. Dann wird man nur noch durchgescrollt, durchgewischt. Dann hat man 5 bis 10 Sekunden. Ich weiß ja, Warhol hat ja auch irgendwie mal gesagt, wie viel Seconds of Fame oder Minutes of Fame hat jeder zur Verfügung. Keine Ahnung, heute sind es 15 Seconds maximal, die man Zeit hat, irgendwie die Aufmerksamkeit dieser Person, die ja gerade durchwischt, zu erlangen.
Und diese 15 Sekunden, also ich meine, in 15 Sekunden kannst du ja eigentlich keine seriösen Inhalte transportieren, kannst wie du gerade gesagt hast. Es ist ja dann wirklich nur ein Zuspiel zur Aufmerksamkeitsökonomie, also eigentlich Werbung, die Leute dabei zu halten oder woanders hinzuleiten, wo es dann vielleicht etwas tiefer geht. Also es ist ja genau das, was du erzählt hast, oder? Deine Shorts sind eigentlich nur Werbebotschaften für die 15, 20 Minuten Videos, in denen
völlig du sinnfrei. Was erklärst. Aus meiner Sicht völlig sinnfrei. Ich mache es einfach, weil, also ich überlege auch, ob ich das wirklich weitermache, weil ich es halt einfach wirklich nicht fühle. Ich fühle es nicht. Wenn ich jetzt mir Gedanken machen würde, wie kann man dieses Format Shorts wirklich sinnvoll nutzen und in diesen 15 bis 20 Sekunden auch tatsächlich irgendwas machen, was auch irgendeinen Wert hat, dann würde ich das vielleicht wieder angehen. Aber das bringt einfach nichts. Und nur Werbung machen, für was?
Ja, also so wie du das jetzt erzählst, sind für mich Shorts, egal ob auf TikTok, Insta oder YouTube, ist Werbung pur.
Es ist Werbung oder es ist halt so diese Aufmerksamkeitsökonomie, wie du schon gesagt hast. Man hat irgendwie 15 bis 20 Sekunden maximal und in der Regel dient das ja dazu, entweder Jokes zu vermitteln, lustige Sachen, Tierbildchen. Die kriegen auch ganz viele Likes, Millionen, Hunderttausende von Likes, so ein blödes Tierbildchen.
Für Katzenbilder.
Ja, ein Hund, der sich selbst in den Schwanz beißt oder so ein Kram. Das ist so. Das kriegt Millionen von Likes, dieser Blödsinn. Diese Ablenkung. Oder es kommen dann halt diese Aufreger, die dann 15 bis 20 Sekunden irgendwie zum Aufregen irgendwie animieren. Und das mischt sich halt. Aufreger mit Katzenbildchen oder Hundebildchen. Und das war's.
Ja, oder also was mir da noch einfällt, sind ja, wie sage ich das jetzt richtig, neofaschistische Parteien, die diese Plattformen ja für sich entdeckt haben.
Ja, aber
vor
es gibt ja
anderen und gut bespielen eben mit 10 Sekunden Aufregern.
Ja, aber es ist ja genauso, die Zeit sind ja nicht nur die, es sind ja alle, die das versuchen. Es bringt halt, niemand bringt irgendeinen, bis jetzt habe ich niemanden gesehen, der einen sinnvollen Inhalt darüber bringen kann. Die Zeit hat ja auch TikTok-Kanäle und da erklären dann auch junge Menschen, nicht mehr ganz Jugendliche, sondern Anfang 20, den Jugendlichen die Politik des Tages und das ist völlig widersinnig. Es animiert nicht und die sind dann auch immer so, damit man überhaupt Aufmerksamkeit kriegt in den Plattformen, muss das alles immer so aufgeregt sein. Also die Wissensvermittlung ist dann immer so aufgeregt. Weißt du? Mhm. Da wird nicht ruhig gesprochen. Das ist alles immer ein Aufreger. damit man irgendwie die Leute bei der Stange hält. Und das finde ich absolut daneben. Ich finde das überhaupt nicht gut, dass die Menschen so Wissen konsumieren. Mein Wunsch wäre tatsächlich wirklich, die Menschen auf neue Wege zu erreichen. Und ich könnte mir schon so etwas vorstellen, wie zum Beispiel ein Magazin, wie wir es ja auch sind. Wir sind ja bei GNU/Linux.ch ein Online-Magazin. Wir sind eigentlich die Gaming-Zeitschrift oder die Happy Computer, die es damals gab. Oder sage ich jetzt auch mal, heute gibt es ja auch noch die Linux-Zeitschriften, die Linux-User oder so, als Online. Das ist GNU/Linux.ch. Und das in der Form darzubringen, die junge Menschen irgendwie animiert, ohne jetzt irgendwie da uns auf irgendwie so 30 Sekunden sinnlose Botschaften zu beschränken, und das irgendwie aufzulockern, dass man irgendwie Inhalte mischt, dass man, ich hatte das schon mal versucht, solche Inhalte, da gibt es ja dann auch so neue Arten der Wissensvermittlung, dass man Inhalte mit Bildern, mit Multimedia, mit Audio, mit Text kombiniert und auch irgendwie neue Sachen schafft. Und das finde ich hochspannend. Und da kann man dann auch Leute tatsächlich auch zu animieren, dann da auch mal wirklich sich mit zu beschäftigen und mit auseinanderzusetzen.
Ja, und was mir an der Stelle noch ganz wichtig ist, es soll ja keine Einbahnstraße sein, sondern GNU/Linux.ch war ja immer als Mitmachprojekt gedacht und funktioniert ja auch mehr oder weniger gut. Wir sehen ja auch, dass die Kommentare, dass die zunehmen. Also es wird viel kommentiert, insbesondere wenn Ralf wieder irgendeinen Mist schreibt über Gauss-Verteilungen.
Das habe ich nicht gelesen. Gut, das nicht gelesen.
Ja, wir haben da, ich hab eine Umfrage gemacht am Samstag oder so auf Masto über den GNU/Linux-Kanal. Ich wollte einfach mal wissen, wie viele Messenger die Leute denn so verwenden.
Ah ja, die habe ich beantwortet.
Ne, so 1-2, 3-4, 5 oder mehr. Und dann hatten wir halt sehr schnell ein statistisch signifikantes Ergebnis mit irgendwie 540 Antworten und so.
Und wie viel nutzen die meisten?
Also da hatten wir 1-2 waren 50%. 3-4 Messenger waren 43% und 5 und mehr Messenger 7%.
Also 3-4 hätte ich jetzt auch, ja.
Und du weißt ja, man kann bei Masto in so einer Umfrage kann man nur 4 Optionen zur Auswahl stellen bei den Antworten. Mhm. Also ich habe nur 3 genommen. Von daher war das ein bisschen doof, oder? So von der Aussagekraft. Und dann habe ich mich dazu hinreißen lassen, doch da eine Gauss-Verteilung, also so eine Glockenkurve drüber zu legen, um mal zu gucken, wie wäre das denn gewesen, wenn man 5 Antwortmöglichkeiten gehabt hätte. Also 1, 2, 3, 4, 5 Messenger. Ich musste dann auch direkt einen Roland, unseren Mathematiker, zur Hilfe bitten. Und es haben dann auch einige Leute in den Kommentaren geschrieben, nein, oder das geht nicht, oder du kannst nicht auf dieser Datenmenge kannst du keine Gauss-Verteilung machen. Da muss eine Binomial Verteilung her.
Hätte ich jetzt auch gesagt, ja.
Also da ging es dann direkt in die Mathematik, aber ja, war noch ganz lustig. Also ich habe dann halt, es gab auch noch Kommentare dazu, also welche Messenger verwendet werden. Okay. Da kamen halt die üblichen Verdächtigen, also Signal, Threema, Matrix, SMS, E-Mail, falls man das SMS. Überhaupt... Ja, das war dann auch noch die Frage, ja, zählt denn SMS oder E-Mail auch mit zu den Messengern, ja oder nein? Aber es kamen halt die üblichen Verdächtigen raus, WhatsApp natürlich. Und das Ende vom Lied war dann, ich habe dann halt so gemutmaßt aus den Daten, dass so der Durchschnitt, also die meisten Leute aus unserer Blase, muss man sagen, mit 3 Messengern unterwegs sind.
Ja. Hätte ich auch gedacht.
Ja. Genau, und jetzt weiß ich nicht mehr, jetzt weiß ich wieder, was ich sagen wollte. Ob wir völlig falsch liegen mit unserer These. Und ich glaube, da muss man ein bisschen unterscheiden zwischen Nutzung und Mitwirkung. Also du kannst natürlich Nutzerin von freier Software sein. Also du hast halt, was weiß ich, dein LibreOffice, dein Firefox, deine Linux-Distro und benutzt das. Oder du kannst halt mitwirken. Also du kannst ein Maintainer sein, du kannst ein Core-Developer sein und so weiter. Und da gibt es natürlich dann auch nochmal einen Unterschied. Jetzt ist es aber leider so, dass so Plattformen wie GitHub, GitLab oder Bitbucket, whatever, die speichern halt keine Altersdaten.
Oh, auch wieder nicht. Das wäre so interessant.
Also genau, und daher basieren irgendwelche Altersanalysen halt nur auf indirekten Methoden wie Umfragen, die dann aber meist nicht nach diesen spezifischen Rollen differenziert sind. Mhm. Also was ich so gefunden habe, ist, dass in vielen technischen Organisationen und Communities, dass es da häufig jüngere Altersgruppen bei den Einsteigern gibt. Also okay. Die als Mitwirkende neu dazukommen. Und bei so erfahrenen Rollen wie Maintainer oder Core-Developer, da geht es mehr um die langfristige Verantwortung für ein Projekt. Und die tendieren dazu, durchschnittlich älter zu sein. Also macht sowas wie Pöttering oder so.
Mhm. Oder Leo.
Und dann stand, das Durchschnittsalter von aktiven Open-Source-Entwicklern wird oft im Bereich von 20- bis 40-Jährigen angenommen, mit einem leichten Anstieg bei besonders verantwortungsvollen Rollen, was ja klar ist. Mhm. Aber das ist jetzt nur dieser Teil der Kollaborateure, hätte ich fast gesagt, der Contributor. Und was mir eben fehlt, ist, ja, was ist denn mit den Nutzern? Und was ich gerne machen würde, wäre so eine Umfrage zum Beispiel an Schulen. Welche Bedeutung freie Software für Schülerinnen und Schüler hat? Und zwar bei der Nutzung. Aber vielleicht auch bei der Mitwirkung, kann ja auch sein, oder? Dass es da Mitwirkung gibt, dass Schüler und Schülerinnen in Projekten mitarbeiten, irgendwas übersetzen oder Tests machen. Und da bin ich mir noch nicht ganz sicher, wie man das angeht. Also jetzt irgendwie so ein Gymnasium oder eine Sekundarschule wäre da vielleicht ein Grund oder eine Grundgesamtheit, wo man nachfragen könnte. Und ich habe mir da mal so ein paar Fragen überlegt, was man denn den Schülerinnen, die Schülerinnen fragen könnte. Also zum Beispiel, sagen die Begriffe freie Software oder Open Source Software etwas? Oder wie wichtig ist dir deine digitale Freiheit? Oder nutzt du auf deinen Geräten freie Software? Oder ganz profan, sagt dir Linux etwas? Und wenn man ein bisschen weitergehen will, vielleicht noch, kennst du das Fediverse oder welche Messenger verwendest du? Da kann man ja auch einiges herauslesen. Das würde ich gerne mal machen. Also ich würde mir gerne mal so einen Morgen frei nehmen und hier Kanti Stadelhofen gehen und dann mal hier mit Mikrofon bewaffnet, da einfach mal den Puls bei 50 Schüler und Schülerinnen fühlen, um mal wegzukommen von diesem, ja, was sagt GitHub? Ja, nicht viel. Was sagen die Branchenverbände? Das ist mehr so ein, was hätten wir denn gerne? Ne? Also mir fehlt da so der Puls der eigentlichen Leute. Was hältst du davon?
Also ich mache das sicher nicht. Ich befrage sicher keine Schüler. Auf gar keinen Fall. Aber ich finde es gut, dass du das machst. Ich bin auf das Ergebnis auf jeden Fall gespannt und ich glaube auch, es finden sich wahrscheinlich auch noch andere Menschen in der Community, die sich da gerne dabei unterstützen. Ich finde es wichtig, dass wir Zahlen bekommen. Das auf jeden Fall. Und dass wir Zahlen bekommen, die sich nicht nur in unserer Bubble bewegen. Weil das ist halt immer das Problem, wenn wir auch im Fediverse oder so Umfragen machen. Wir können ja auch im Fediverse auch diese Altersumfrage, das ist ja so eine typische Umfrage im Fediverse. Weiß nicht, haben wir die schon mal gemacht, Altersumfrage?
Ich glaube nicht.
Aber die laufen ja dauernd durch, können wir ja mal machen. Mhm. Ist ja kein Problem. Also Altersumfragen, aber die ist dann halt wieder nur so gebündelt und das löst halt, also für mich, ich finde es wichtig, dass wir da Zahlen bekommen und ich finde es wichtig, dass wir uns diese Fragen stellen, weil die gibt es ja offensichtlich nicht. Ich finde es schade, dass GitHub zum Beispiel diese Informationen nicht bereitstellt, obwohl sie die ja hätten. Ich glaube, bei GitHub muss man sein Geburtsdatum angeben, wenn ich mich richtig erinnere, oder auch GitLab. Oder kann es freiwillig und dann könnte man ja sagen, und teile diese Informationen für Statistikzwecke anonymisiert. Das wäre durchaus sinnvoll, sowas zu tun. Auf der anderen Seite frage ich mich aber immer noch, welche neuen Möglichkeiten können wir finden, wirklich auch die jungen Menschen zu erreichen, ganz konkret. Mhm. Und da finde ich halt das, was wir eingangs gesagt haben, eben diesen Bereich Gaming, weil Spielen, das ist alles, also wir, ich zumindest, habe auch mit dem Computer angefangen, erstmal zu spielen oder mit dem Gameboy oder sowas. Also Spielen finde ich einen guten Einstieg. Ich habe ja mit IceFun, vielleicht kennen das einige von euch, icefun.ch, ist eine Distribution für Kinder. Also die ist so für Kinder, sage ich mal, von 6 bis 12 geeignet. Da kommen die auch schon mal in Kontakt mit denen. Das ist auch schon mal sehr wichtig. Und ich möchte was schaffen, was danach kommt. Also von 12 bis, sage ich mal, 16 gar nicht so viel weiter, von 12 bis 16 oder so, dass man die mal abholt und denen mal wirklich auch mal Linux zeigt und sagt, hey, da hast du eine gute Möglichkeit. Und das können wir einerseits mit unseren Projekten, jetzt Spacefun zum Beispiel ist ja durchaus auch geeignet für junge Menschen, aber es gibt auch andere Linux-Projekte, die da sehr beliebt sind, auch im Gaming-Bereich, wie zum Beispiel jetzt Kashi OS, das wird ja gerade sehr auch gehypt, sage ich mal. Ja, ja, ich habe es mir tatsächlich selber noch gar nicht angeschaut, weil ich ja mich immer ein bisschen schwer tue mit diesen Arch-Linux-Derivaten und das ist ja immer die neue Sau, die da durchs Dorf getrieben wird, wie bei Manjaro. Das ist der gleiche Effekt wie damals bei Manjaro. Manjaro ist jetzt out. Jetzt heißt es Kashi.
Manjaro ist schon.
Best, ne, ja, du bist alt. Du bist alt, Ralf. Du bist alt, ja. Das ist ja wirklich, also das war zum Beispiel auch, ich habe ja lange Zeit auch immer mit den Studierenden bei uns an der ETH zusammengearbeitet. The Alternative heißt diese Gruppe. Und die setzen sich ja auch immer wieder neu zusammen. Da kommt dann immer, das ist eine Generation, die machen das 2 Jahre und dann kommt die nächste und die fängt dann wieder bei Null an sozusagen. Und da findet alles wieder neu und da habe ich das halt so beobachten können. Als ich angefangen habe, haben die meisten von denen Gentoo genutzt. Und dann, als ich irgendwie jetzt dann aufgehört habe, haben die meisten halt Arch Linux benutzt. Also da hat wirklich auch so ein Wandel stattgefunden und heute, wenn ich jetzt das heute wieder, jetzt habe ich nicht mehr so viel Kontakt mit denen, aber wenn ich heute wieder schauen würde, würden die meisten wahrscheinlich Kashi OS nutzen.
Ja, ich habe ja einen Artikel drüber geschrieben, Kashi OS und Cosmic, das neue Traumpaar.
Ah, nutzen die auch Cosmic bei Kashi OS? Oder?
Bei Kashi kannst du zwischen 20 verschiedenen Desktop-Environments auswählen.
So ein Monster-Ding, okay, ja.
Ja. Aber jetzt machen wir nicht das Distro-Fass hier.
Na ja, doch, das Distro-Fass ist immer gut für die Kommentare. Welche Distro ist am besten für Jugendliche geeignet? Ich finde das schon wichtig. Also mir ging es auch nicht so sehr um das Distro, sondern eben um diesen Aspekt Gaming, weil da haben wir schon wirklich auch schon einen Fuß in der Tür.
Ja, nee, ist ein guter Punkt und ich möchte das Ganze abschließen. Wie gesagt, die Frage war oder unsere These oder das Thema hieß ja, hat freie Software die Jugend verloren? Und wie ihr jetzt in dieser Folge mitbekommen habt, können wir die Frage nicht wirklich beantworten. Und deshalb, ja, ich muss mal gucken, vielleicht mache ich das auch mit der Free Software Foundation Europe in Zürich, mal so eine Umfrage an Schulen, weil ich denke, das war wirklich interessant. Und ich habe ja vorhin so ein paar Fragen vorgeschlagen, die man stellen könnte. Und eine andere Frage wäre natürlich auch, ja, wie erreicht man euch denn am besten? Oder was würdet ihr euch wünschen?
Welchen Kanal?
Welches Format, welchen Kanal, welche Dauer? Genau, ne? Also das ist, glaube ich, auch
unbedingt eine mega Frage. Interessant.
Ja, und damit war es das mit dieser Folge. Captain It's Wednesday, Folge 153. Ich hoffe, es hat euch gefallen, trotz des etwas trockenen Themas. Und ja, wir würden uns freuen, wenn ihr zu dieser Thematik, also da ergeben sich ja viele Fragen daraus, wenn ihr etwas in die Kommentare dazu schreibt, welche Ideen ihr habt, wo man vielleicht bessere Zahlen findet, mit welchen Fragen man denn idealerweise mal so zu einer Schule gehen könnte oder gibt es vielleicht andere Personengruppen, die man da befragen kann. Ja, macht einfach mit. Ihr wisst, GNU/Linux.ch ist ein Mitmachmagazin. Wie ihr uns erreicht, wisst ihr, das erzähle ich jetzt nicht zum 153. Mal. Bleibt uns gewogen. Nächsten Mittwoch sind wir wieder für euch da. Ich wünsche euch eine schöne herbstliche Restwoche. Vielen Dank, Leo.
Danke auch und bis bald. Tschüss.